Ja, wir hatten ganz ein intensives Wochenende, letztes Wochenende. Donnerstagabend hat es ja schon angefangen. Der Johann Lombard, der da war, aus Südafrika, hat uns gedient, hat uns Werte vom Reich von Gott näher gebracht. Samstag und Sonntag nachher. Samstag ist natürlich der längste und sicher auch der intensivste Tag war, oder Abend war sehr spannend gewesen, mit wo er auch für mehr oder weniger alle auch noch prophetisch dient hat, in den Sachen zugesprochen hat. Es war sehr ermutigend gewesen. Es war auch herausfordernd gewesen. Und wir haben gemerkt, wo wir es in den Kleingruppen oder auch im Leitungsteam noch so ein bisschen reflektiert haben, ja, es ist noch schwierig, das jetzt zu fassen. Man kann jetzt nicht einfach so schnell eine Zusammenfassung oder so von dem geben. Und der Johann hat mir ja eigentlich nachher so wieder Auftrag gegeben. Gesagt, das ist jetzt deine Verantwortung. Die viele intensive geistliche Nahrung, die da ist ausgeteilt worden, eben aufzuteilen. In kleine Bitzli. So, dass man es verdauen kann. Vielleicht ist es so für die einen oder anderen von euch, die dabei waren, zu viel gewesen. Also man merkte, ich konnte es gar nicht fassen. Also mit unserem Verstand haben wir es sehr wahrscheinlich sowieso nicht fassen, weil es einfach zu viel von der Menge her ist. Aber mit dem Herz und mit dem Geist kann man es ja trotzdem empfangen. Der Oli hat mich auch ermutigt, als er gesagt hat, eben eigentlich so am Montag wieder im Alltag, im Arbeitsplatz, und plötzlich ist so eine Freude da oder ein Wissen da, ich bin ein Jünger von Jesus, ich bin Licht in dieser Welt. Und ich glaube, das ist es ja manchmal, oder? Wir merken gar nicht, dass, oder können gar nicht so genau beschreiben, was ist es jetzt eigentlich? Ich kann es vielleicht gar nicht so benennen, aber wir merken, es hat irgendetwas in meinem Herz da, ich bin ermutigt worden, ich bin wie freigesetzt worden. Und heute wollen wir eben, wie gesagt, so ein Häppchen probieren, so ein bisschen von dem grossen Bits Fleisch abzuschneiden und probieren, euch ein Häppchen von dem weiterzugeben. Für die, die nicht waren an diesem Wochenende, die es nicht haben können dabei sein oder nicht gegangen, die haben alle Aufnahmen auf der Homepage, könnt ihr dort abladen als MP3. Wer das nicht hat oder die Möglichkeit nicht hat, dann können wir uns da eine CD machen, wo man es nachher hören kann. Der Johann hat uns gesagt, ihr müsst mindestens 10 Mal hören, bis ihr es wirklich so einigermaßen verinnerlicht habt. Ich habe gemerkt, das hat auch etwas. Das ist nicht etwas, wo man einfach so mal hören kann und nachher ist gut. Und er hat auch gesagt, schaut, das ist nicht einfach irgendeine Message, die ich euch da gebracht habe. Sondern es sind Bausteine, die ich euch gegeben habe, die ihr mit diesen Bausteinen könnt ihr hier gemeint bauen. Und es geht nicht um irgendwelches Wissen, sondern es geht darum, dass eine Kultur heranwachsen kann hier. Eine Kultur vom Ehren. Das war eines der Schwerpunkte. Eine Kultur, dass wir erkennen, dass wir Licht sind. Dass wir Leben sind. Und das Leben und das Licht auch weitergeben können. Ich möchte noch sehr ermutigen, die Sachen nachzuhören. Jetzt soll ich zuerst den Text lesen. Und dann tue ich erst verraten, über was wir predigen. Ich lese aus Buch Ruth im Alten Testament, Kapitel 1. Die wollen, können mitlesen und ich lese es einfach vor. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Lande Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen alleine zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen, die eine hieß Orpa und die andere Ruth. So lebten sie etwa 10 Jahre dort. Da Dann starben auch Machlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre beiden Söhne. Eines Tages hörte Naomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschloss Naomi und ihre Schwiegertöchter von Moab wegzugehen und in Naomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatten, und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Naomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht lieber zurück nach Hause, zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle weinten laut. Nein, erwiderte Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi entgegnete: Kehrt lieber um, meine Töchter. Warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Naomi zu Ruth, zu ihr, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen, und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete: Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben, denn dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Naomi? Fragten sich die Frauen. Das ist die Geschichte, die sehr wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört haben oder kennen, wie Ruth überhaupt ist nach Israel, nach Juda gekommen. Und das Thema, das ich heute beleuchten möchte, ist etwas, was der Johann noch immer wieder so am Rand, nee, das war nicht das Hauptthema, so am Rand erwähnt hat, und das sind die sogenannten Covenantal Relationships, habe ich es richtig gesagt? Covenantal Relationships. Und das heisst auf Deutsch Bundesbeziehungen. Und als ich das gelesen habe, das erste Kapitel hier bei Ruth, habe ich gemerkt, genau das ist es. Das ist eine Bundesbeziehung, die hier zum Ausdruck kommt. Habt ihr es gemerkt? Wo? Die Situation war ja die, dass die beiden verwitweten Schwiegertöchter eigentlich mit ihrer Schwiegermutter mitgezogen sind, ein bisschen weit. Aber nachher sagt sie ihnen, ja, geht gescheiter wieder zurück. Was wollt ihr mit mir kommen? Das ist für euch ein fremdes Land, das ist für euch eine fremde Kultur, eine fremde Sprache, ein fremder Gott. Geht doch zurück in eure Heimat, heiratet dort irgendwelche andere Männer und ich gehe alleine zurück in meine Heimat. Und ja, sie haben sich nicht so schnell, beide nicht so schnell abwimmeln lassen. beide haben gesagt, nein, wir wollen mit dir kommen. Aber wo sie sie noch einmal hat überzeugt, dass es nicht so weise ist vielleicht oder nicht so gut könnte sein für sie, hat sich die Orpa ja nachher entschieden, gut, ich gehe zurück in mein Vaterland, in meine Heimat, in meine Kultur zurück. Und Ruth hat aber nachher eben den wichtigen und bekannten Satz oder das Statement abgeben, wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Und die Aussage, die bringt eine Bundesbeziehung zum Ausdruck. Wisst ihr noch, was das Merkmal ist von einem Bund? Ja, ist unauflösbar. Mhm. Was noch? Ja, genau, man hat alles zusammen. Was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Also mit jemandem, den ich einen Bund geschlossen habe, gehört uns das zusammen, wenn ich geheiratet bin. Der ist nicht mehr und dir. Auch das Kessel vom Spielen gehört eben auch nicht mehr Daniel, wenn er in einem Bund ist, sondern es gehört eben beiden. Auch wenn es er verdient hat und wenn man es ihm geschenkt hat. Ein Bund heisst, was dir gehört, gehört mir. Was mir gehört, ist dir. Mhm, was noch? Ja, das ist dann der Blutsbund. Das ist nochmal ein eine intensivere Form. Es gibt auch verschiedene Stufen. Nicht jeder Bund hat die gleich enge, die gleich intime Beziehung zur Folge. Das ist auch noch wichtig. Es ist nicht immer Blut geflossen, es ist nicht, aber es gibt auch Blutsbund. Das ist die engste, intimste Form vom Bund. Ja.
Das äusserliche Zeichen.
Oft ist ein äusserliches Zeichen damit verbunden gewesen. Was? Zum Beispiel. Etwas, was man austauscht hat. Manchmal war es ein Kleidungsstück gewesen, oder Schuhe oder ein Ring bei der Ehe. Mhm. Was ist noch?
Das bedeutet auch, dass man unter dem Schutz von anderen steht. Also zusammen sind wir stark.
Ganz genau.
Wenn man jemanden angreift, dann hat man es auch mit dem Garten
zu tun. Ganz genau. Ja. Ja. Genau. Ganz genau, ist ganz ein wichtiger Teil vom Bund, ja. Wenn du angegriffen wirst und du bist in einem Bund mit mir, dann hat es die Flinte mit mir zu tun. Hm? Genau. Ich glaube, das sind so die, man könnte sicher noch viel sagen, aber das sind so die wesentlichen Sachen. Und es ist interessant, wenn ihr hier hört, was die Ruth hier sagt, sie tut genau diese Sachen eigentlich zum Ausdruck bringen, oder? Sie sagt, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Was dir gehört, gehört mir auch. Und sie bringt zum Ausdruck, wir sind eigentlich in einer Bundesbeziehung, die unzertrennbar ist. Nur der Tod kann uns trennen. Das ist das, was ein Bund zum Ausdruck bringt. Bundesbeziehung zum Ausdruck bringt. Und ich habe es vorher gesagt, es gibt verschiedene Stufen. Es ist nicht einfach jeder Bund, den man schließt, gleich intim. Wir sind zum Beispiel alle in einen Bund gestellt. In einen politischen Bund. Wisst ihr das? Hat dich niemand gefragt, ob du das willst oder nicht. Aber die ganze unsere Schweiz ist eine Bundesgemeinschaft. Die Stände, wie man früher gesagt hat, Kantone sagt man heute, die haben zusammen einen Bund geschlossen. So hat die Schweiz angefangen, oder? Uri, Schweiz und Unterwalden haben sich verbündet, haben einen Bund zusammengeschlossen und andere Kantone haben sich dem Bund angeschlossen und sind Teil geworden von einem Bundesvolk. Und wenn jetzt der Kanton St. Gallen, sagen wir mal, angegriffen wird, dann sagen wir nicht, ja, dann müssen sie halt schauen, dass sie dort irgendwie Grenzen ein bisschen sicher, die Haut ist ja zum Glück weiter weg. Sondern sind wir eben in einem Bund und der wird mobilisiert. Von Genf über das Tessin, Basel, Mittelland, alle werden nachher Soldaten werden mobilisiert und sie gehen her und gehen St. Gauer helfen, oder? Und geben ihr Leben. Riskieren ihr Leben. Das hat auch etwas mit Bundesqualität zu tun. Ich gebe mein Leben füreinander. Mhm. Aber eben, wie gesagt, jetzt, wenn wir in einem Bund sind, in einem politischen Bund sind, mit anderen, dort ist es noch nicht so intim, oder? Also, es ist zwar eine Beziehung da, eine Verpflichtung da auch, aber es ist noch nicht so intim. Dann gibt es die persönliche Ebene, ich denke eben der Ehebund, dort wird es schon sehr intim, und nachher eben der Blutsbund, der Ehebund ist übrigens ohne Blutsbund, der Blutsbund, wo Christus mit uns geschlossen hat, am Kreuz von Golgatha, wo sein Blut vergossen hat, wo sein Leben hergegeben hat, und er damit zum Ausdruck bringt, das machst du nur, wenn du in einem Bund bist, dein Leben für einen anderen herzugeben, das bedeutet eine Bundesbeziehung. Und er fordert von uns auch, Römer 12, oder jetzt geben dir, sagt der Paulus, auch euer Leben, eure Liebe als lebendiges Opfer Gott her. Das ist ein gegenseitiges, freiwilliges sich aneinander verschenken. Und dann sind wir in einem Bund, was hat Jesus das Leben gekostet. Gut, jetzt ein Bund nützt nur dann etwas, wenn man nicht nur ein Wort macht, sondern wenn man dann ein Wort Taten lassen folgen. Und ich lese euch jetzt ein Beispiel vor von einem Bund, der nur aus Wort bestanden hat und aus Gefühl und nicht Taten sind gefolgt. Und ihr seht, was wie fatal nachher auch das Ende war. Wir haben das in der Lebensschule schon angeschaut. Das ist der Bund, den David mit dem Jonathan hatte. Und wir lesen einfach mal die Bibelstellen zusammen und schauen, was da passiert ist. 1. Samuel 18, Vers 3. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Da haben wir jetzt etwas von diesen Bundeszeichen, die Christine vorher erwähnt hat. Also etwas, das ganz persönlich ist, wo mir etwas wert ist. Nicht einfach irgendwas, sondern wo etwas von meiner Persönlichkeit, von meiner Identität zum Ausdruck bringt. Schenke mir meinen Bundespartner. Ein Freundschaftsbund haben sie hier geschlossen. Der Jonathan und der David. Und nachher, ein bisschen später, im Kapitel 20, Vers 16, ist der Bund nochmal erneuert oder bestätigt worden. So schloss Jonathan einen Bund mit David und sagte, der Herr soll alle deine Feinde vernichten. Und Jonathan ließ auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Und nachher kommt es nochmal im Kapitel 23, Vers 15 bis 18. Und David erfuhr, als er gerade in Horesha in der Wüste Sif war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm, mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Und die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück und David blieb in Horesha. Also jetzt vielleicht für die, die vielleicht Geschichten im Ganzen so präsent haben, dass ihr den Zusammenhang versteht. Der Jonathan war der Sohn vom König Saul, vom herrschenden König. Und, also einer von den Söhnen, ist nicht der einzige. Und der David war der junge Hirt, der nachher gerufen wurde, respektive gekommen ist, wo da die Israeliten gegen die Philister gekämpft haben und der Goliath da, der Ries, immer sich gross hat aufgetan und hat ihn ja mit dieser Steinschleuder nachher können überwinden und töten. Und durch das ist der David bekannt worden, ist ein Held gewesen, der gefeiert ist worden in Israel und ist durch das auch an Hof gerufen worden. Schon vorher ist er an Hof gerufen worden vom Saul, für ihn zu spielen mit seiner Harfe, weil der Saul depressive Schübe hatte und das Spielen von der Musik von David ihm Erleichterung verschafft hat. Und der David ist nachher zu einem Krieger geworden, im Auftrag vom Saul und hat eben die Philister immer wieder vernichtend geschlagen. Und nachher ist auch die Eifersucht reingekommen, dass der Saul plötzlich gemerkt hat, die Leute sind mehr begeistert von David als von ihm und er ist doch schließlich der König und hat angefangen, in seiner Verblendung der David anfangen verfolgen. Und ihm wirklich nach dem Leben trachten. Der David hat müssen flüchten, hat müssen das Land verlassen, seine Position müssen verlassen, hat in die Wüste müssen flüchten und ist dauernd auf der Flucht vor dem Saul gewesen. Und der Jonathan als Sohn vom Saul war jetzt wie in einer Zwickmühle gewesen. Oder einerseits war er ein Freund gewesen vom David, hat der David geehrt, ihn geachtet. Und wie wir es gelesen haben, dreimal mit ihm einen Bund geschlossen oder den wieder erneuert, einen Freundschaftsbund. Und gleichzeitig war er der Sohn vom Saul. Und jetzt war es wie ein Loyalitätskonflikt gewesen, oder? Also wem bin ich jetzt treu? Bin ich jetzt meinem Vater treu? Oder bin ich meinem Bundespartner treu? Und mit dem Wort hat er immer wieder ausgedrückt, ich bin dir treu, David. Hat immer wieder den Bund erneuert, immer gesagt, ich will, wir gehören zusammen. Und hat sogar hier prophetisch ausgesprochen. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Er hat das erkannt, dass nicht er, der eigentlich der Königssohn ist, wird der Thronfolger sein. Sondern dass der David das wird sein. Weil der David ist nämlich schon vorher vom Samuel, vom Prophet, gesalbt worden mit dem Öl. Und schon dort hat der Prophet ihm gesagt, du willst König über Israel werden. Aber es ist noch nicht die Realität. Es ist immer noch der Saul König gewesen. Aber der Saul ist eigentlich ein verworfener König gewesen. Weil er sich von Gott weggewendet hat, ist er von Gott verworfen worden und ist der David schon als neuer König gewählt gewesen von Gott, aber noch nicht installiert, noch nicht eingesetzt. Ist immer noch der Saul König gewesen. Und wenn ihr dann leset hier, der Jonathan hat das erkannt. Er hat gesagt, du wirst König sein über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Ich werde an dir Seite sein. Aber du wirst der König sein, nicht ich. Hat er erkannt. Aber jetzt kommt der tragische Satz und die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück und David blieb in Horesha. Jetzt merken wir etwas, oder? Also der David hat zwar der Jonathan hat zwar den Bund mit dem David noch einmal bestärkt, aber ist dann wieder heimgegangen. Ist wieder zu seinem Vater zurückgegangen. Ist unter der Herrschaft, unter der Autorität von seinem Vater geblieben. Hat an der Seite von seinem Vater auch gekämpft. Und seht ihr, das geht nicht. Man kann nicht mit jemandem einen Bund haben und einfach nicht mit ihm zusammen sein. Mit jemand anderem zusammen sein. Auch wenn sie natürlich eine familiäre Konstellation ist, die nachvollziehbar ist. Also es ist wie wenn du würdest heiraten und dann würdest du sagen, ja, aber wir ziehen jetzt nicht zusammen. Ich bleibe noch bei meinen Eltern daheim. Ich weiss nicht so genau, wie sich da die Ehepartner würde fühlen, wenn du ihm das würdest sagen. Also, würden wir alle sagen, das ist doch komisch, hallo. Du musst doch, wenn du einen Bund haben willst, wenn du einen Ehebund willst, dann musst du doch von daheim weg. Du musst doch deine Eltern nicht verlassen können. Jetzt sind wir doch zusammen eine neue Familie. Sonst geht doch das nicht. Darum verlässt ein Mann Vater und Mutter und hängt seine Frau an und die beiden werden ein Fleisch sein, oder? Also es braucht ein Verlassen, für das etwas Neues kann werden. Es nützt nichts, wenn man dreimal sagt, wir haben diesen Bund, gell? Und wenn es Herz auf Herz geht, dann geht man wieder zurück und lebt nicht mit dem Bundespartner zusammen. Kämpft nicht auf seiner Seite, auch wenn es gegen den eigenen Vater ist. Und jetzt kommt Kapitel 31, Vers 1 und 2. Konsequenz aus dem Verhalten, das sehr tragisch ist. Die Philister griffen Israel an und schlugen die Israeliten in die Flucht. Unzählige fielen auf den Hängen des Gebirges Gilboa. Die Philister umzingelten Saul und seine Söhne und töteten Jonathan, Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Um Saul tobte der Kampf besonders heftig und die Bogenschützen der Philister drangen zu ihm durch und verwundeten ihn schwer. Und nachher noch der Vers 6. So starben Saul, drei seiner Söhne, sein Waffenträger und seine Männer gemeinsam an diesem Tag. Also der Jonathan nicht nach dem, was er eigentlich ausgesprochen hat, nach dem Bund gehandelt hat, sondern zurückgegangen ist unter die Herrschaft von seinem Vater, der von Gott schon verworfen war, hat ihm den Tod gebracht. Hat ihm das Leben gekostet. Er war ein junger Mann, der beste, im besten Alter, mit den besten Perspektiven. Ich glaube, Gott hat tatsächlich für ihn den Platz gehabt als Zweiter nach dem David. Und er ist hier umgekommen. Etwas von dem, was Gott mit seinem Leben hat vorgehabt, ist nicht passiert, wo er sich nicht entsprechend dem Bund, den er eigentlich immer wieder ausgesprochen hat, verhalten hat. Also, eine Bundesbeziehung, wenn wir von Bundesbeziehungen reden, das sind nicht Lippenbekenntnisse, sondern denen, da müssen Taten folgen. Ich glaube, der Johann hat uns das am Wochenende sehr eindrücklich aufgezeigt, auch wenn es um das Ehren von Gott ist gegangen, das Segnen von Gott ist gegangen. Das ist nicht einfach irgendetwas, was ich da ein bisschen in den Gedanken mache, sondern es ist etwas, wo ich Taten muss folgen und wenn meine Taten nicht beweisen, was ich glaube. Glauben ohne Werk ist tot, heisst es im Jakobusbrief. Das heisst nicht, dass ich durch das Werk mein Glauben kann erzeugen. Das wäre eine falsche Rückkopplung. Aber wenn ich glaube, wenn ich vertraue, wenn ich überzeugt bin von etwas, dann lasse ich so handeln nach der Überzeugung. Und das ist der Beweis, dass ich es wirklich glaube. Und wenn ich nicht handle nach dem, was ich glaube, dann ist es eigentlich irgendeine leere Gedankenhülse. Und ich sage, das ist ein schöner Gedanke, aber wenn ich nicht nach dem handle, ist es eigentlich nichts wert. Also es nützt nichts, wenn wir hier von Bundesbeziehungen reden, wenn wir von Ehre reden, von solchen Sachen, wenn wir es nachher nicht in Tat umsetzen. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist jetzt das für uns? Haben wir jetzt in der Gemeinde auch Bundesbeziehungen? Also eine Vermutung ist mindestens mal gewissert. Könnte sein, sind noch nicht so ganz sicher. Es könnte sein, dass wir herausgefordert sind, Bundesbeziehungen miteinander zu leben. Ist das möglich? Und wieso ist das möglich? Was denkt ihr? Ist das einfach ein frommer Wunsch? Oder ist das tatsächlich etwas, was Gott sich vorstellt für seine Gemeinde? Wir untereinander Bundesbeziehungen leben. Eigentlich sind wir eine Familie. Und in der Familie lebt man Bundesbeziehungen. Ist das so? Warum ist das so? Ganz die gleiche, aber einfach das gleiche Erbgut, so muss man es sagen, ist da, man wohnt im gleichen Haus, man teilt alles zusammen, es ist vielleicht nur jemand, der wirklich Geld verdient, Aber alle profitieren davon, dass sie Bundesbeziehungen. Ja, ob schon in der Familie, auch hier wieder. Es gibt, ja, gesehen, ist mir auch wichtig, dass ihr das seht, dass es wie verschiedene Stufen gibt. Ich habe nur in unserer Familie mit der Kathrin einen Bund geschlossen, bewusst. Einen Blutsbund geschlossen. Nur mit ihr bin ich in dieser intimen Art in einem Bund. Mit meinen Kindern habe ich keinen Bund geschlossen, sie mit mir auch nicht. Und trotzdem sind sie reingenommen in die Bundesbeziehungen. Ja? Spürt ihr das? Sie sind Nutznießer von denen, eigentlich von dem Bund, den Kathrin und ich zusammengeschlossen haben. Und weil wir einen Bund haben und den leben, sind sie als Kind von uns wie reingenommen in die Familie, reingenommen in die Bundesbeziehungen. Das heisst nicht, aber es ist nicht die gleiche Qualität, ne? Die werden irgendwann eines Tages gross. Die werden irgendwann eines Tages ausziehen. Die werden irgendwann eines Tages ihre eigenen Männer und Frauen heiraten und werden ihre eigene Familie sein. Und werden nicht mehr im gleichen Haus wohnen. Und das ist nicht Bundesbruch. Sondern es ist die Multiplikation von der Bundesqualität. Sie werden das, was sie erlebt haben, selber nachher wieder weiterleben. Wir werden in einer gewissen Art verbunden bleiben, aber es wird sich verändern. Und so ist es in der Gemeinde auch, oder? Wenn du hier bist in dieser Gemeinde und dich als Familienmitglied von dieser Gemeinde empfindest oder zurechnest, dann bist du Nutznießer von dieser Familie. Und wir erleben Bundesbeziehungen untereinander, aber es ist nicht die gleiche Qualität, und du darfst auch mal gehen. Du darfst ausgesendet werden, du darfst einen neuen Dienst, eine neue Gemeinde gründen und dort nachher eine neue geistliche Familie leben. Das ist möglich, ohne dass du bundesbrüchig wirst. Spürt ihr das? Jetzt lesen wir mal Apostelgeschichte 4. Kapitel 4, Vers 32. Und dann könnt ihr mir sagen, ob das jetzt Bundesbeziehungen sind oder nicht. Ihr werdet sofort merken. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Was merken wir da? Was spüren wir da? Kommt da etwas vor von Bundesbeziehungen? In der Gemeinde. Und an was merkt man es? Einerseits, ja, also die materielle Ebene, sie haben alles miteinander geteilt. Dann gibt es noch eine immaterielle Ebene.
Sie waren ein Herz und eine Seele.
Ein Herz und eine Seele. Also es ist etwas, was sie verbindet. Etwas, was sie zu der Familie zusammenschweißt. Etwas, was sie sagen, dieses Problem ist jetzt nicht mehr einfach dieses Problem. Dieses Problem ist unser Problem. Was hat Jesus gesagt? Wenn ein Glied am leidet, dann leiden alle mit. Das heisst, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Der Paulus bezeichnet die Gemeinde als ein Leib. Ein Körper. Der Leib, und nicht irgendein Leib, sondern der Leib von Christus. Wir sind der Leib von Christus und darum sind wir zusammengestellt. Jesus ist das Haupt von diesem Leib. Wir sind der Körper. Mit ihm sind wir in einer Bundesbeziehung. Jedes einzelne von euch hat eine Bundesbeziehung mit Jesus. Und weil wir alle eine Bundesbeziehung haben mit Jesus und weil wir alle durch das Gott als unseren Vater haben und in dem Haus vom Vater leben, können wir untereinander Bundesbeziehungen leben. Und das ist das Wesen von Gott. Gott hat mit den Menschen immer in der ganzen Geschichte könnt ihr schauen, vom Adam bis in die Offenbarung, könnt ihr schauen, Gott hat immer wieder mit seinen Leuten Bünd geschlossen. Sei es einzelne Personen, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, sei es Bünd mit dem Volk, Bund mit dem Volk Israel am Sinai. Und hier im Neuen Testament der Bund, wo Jesus schließt durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha. Und wo er vorher, bevor das passiert, mit ihnen in diesem Obergemach sitzt, das Passamal feiert, die beiden Elemente, das Brot und den Wein rausnimmt, und wo er das verteilt und das Dankgebet darüber spricht und sagt, das ist mein Lieb. Nehmt, esset von dem. Ihr seid, und sagt damit, ihr seid jetzt Teil von meinem Lieb. Ich verschenke sozusagen mein Lieb, ich gebe es euch zum Essen. Ihr verinnerlicht mich sozusagen, ihr nehmt mich auf. Ihr seid jetzt mein Lieb. Und wenn ihr das Blut, wenn ihr der Wein hat gegeben, hat gesagt, das ist jetzt der neue Bund in meinem Blut, der vergossen ist zur Vergebung von eurer Schuld. Also mit dem Blut hat er den neuen Bund gestiftet. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es eine Bundeserneuerung. Dann sagen wir neu, sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Er gehört zu mir. Alles, was mir gehört, gehört ihm. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Wenn ich angegriffen werde, habe ich einen Verteidiger, einen Anwalt, einen Fürsprecher. Und ich tue hier nicht meine eigenen privaten Interessen vertreten, sondern ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Wie es so schön heisst auf lauter Deutsch. Ich bin ein Botschafter von Christus. Ich bin jemand, der ein Gesandter ist von Gott in dieser Welt. Das ist jetzt meine Berufung. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das ist unsere Berufung. Darum können wir untereinander Bundesbeziehungen leben. Ein bisschen weiter vor, Apostelgeschichte 2, das ist ein bisschen der bekannte Vers, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an und stellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und versteht ihr? Und das ist jetzt die Auswirkung nachher. Wenn wir die Kultur vom Ehren, die Kultur von Bundesbeziehungen miteinander und untereinander leben, und das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, dann hat das eine Anziehungskraft, dann hat das eine Ausstrahlung auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die denken nachher so, wie die leben, wie die miteinander teilen, das ist eigentlich etwas, was ich auch möchte. Im Skilager haben wir das Zeugnis bekommen von einer Frau, die Jesus nicht in diesem Sinn persönlich kennt, die gesagt hat, die leben wie eine Familie eigentlich zusammen. Das hat sie erkannt. Das ist schön, wenn man das erkennt. Das ist für euch, für uns alle ein Zeugnis. Nicht selbstverständlich. Man erkennt das nicht immer. Wenn man negativ redet über Geschwisterte, dann kennt man das nicht. Wenn man negativ redet über die Leidenschaft, dann kennt man das nicht. Dann machst du genau das kaputt. Es ist eine Verantwortung, oder? Wie ein Familienleben. Das heisst, wenn du angegriffen wirst, dann stehe ich her. Dann stehe ich nicht zurück und sage, ja, der Dave hat Halt. Ich habe nichts dafür. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ist schon ein bisschen länger her. Junge Leute oder so irgendeinen Blödsinn gemacht. Das war vor deiner Zeit. Damals musst du nicht Angst haben. Irgendeinen Blödsinn gemacht haben, oder? Und dann so ein Telefon. Was habt ihr da gemacht, oder? Da habe ich zwei Möglichkeiten als Leiter. Wie ich dann reagiere. Ich kann dann sagen, ja, das ist halt der junge Leiter XY, der hat es nicht so im Griff. Ich habe das dem auch schon manchmal gesehen, das geht so nicht. Und das stimmt. Hätte ich können sagen, es hätte gestimmt. Oder ich kann zu anderen sagen, jawohl, da ist ein Fehler passiert. Da haben wir als Gemeinde gesagt, das tut uns leid. Ich bin verantwortlich für das, ist daher und wir stehen für den Schaden gerade. Was ist jetzt Bundesbeziehung und was nicht? Das Zweite ist, glaube ich, nicht klar. He? Aber spürt ihr eine Versuchung? Ich weiss, das so ein bisschen eng wird, sich plötzlich wieder aus der Bundesbeziehung rauszunehmen und den anderen an die Pranger zu stellen. Und wer hat das schliesslich nicht? Die ist gross. Und dieser Versuchung müssen wir wieder stehen. Wer hat uns das mal gesagt im Leitungsteam? Wir sollen, ist das der Martin Kalter wieder gewesen? Man gesagt hat, wir sollen nichts zwischen uns kommen. Also, wenn irgendjemand ein Problem hat mit dieser Gemeinde oder mit diesem Weg oder was auch immer, ja, dann können sie entweder zu mir kommen und das angehen. Sie können aber auch zur Regula gehen, weil sie vielleicht denken, ja, die Regula ist doch ein bisschen lieber und das ist vielleicht so ein bisschen mütterlicher oder so ein bisschen hirtlicher, die versteht es sicher besser als der Stur. Und dann gehen sie dort ein bisschen erzählen und abladen und Sachen erzählen, was sie alles falsch gemacht haben und wann ich sie verletzt habe und so. Was machst du nachher?
Das habe ich manchmal
geübt. Ich erzähle keine von meiner Geschichte, ich weiss es schon. Was machst du nachher?
Ja, dann ist wirklich die Herausforderung, ob ich mit ihnen jammer, oder ob ich auch über Erfahrungen, wo ich vielleicht der Ende, wo ich gerne ganz anders den Vater erlebt habe, wo ich mir gewünscht hätte, oder so, drüber gehen und sagen, aber ich ehre ihn, und wir gehen ihm hin nachher, und wir glauben, dass Gott ihn gesetzt hat, da, in dieser Gemeinde. Und auch wenn er, der Johann hat gesagt, wir als Eltern, wir machen auch Fehler, oder? Vater macht
auch
Fehler, aber wir gehen
gleich
zusammen den Weg.
Genau.
Ja.
Mhm. Schöne Herausforderung.
Mega.
Ja. Für uns alle, es geht nicht nur mehr um Leidenschaft und so, es geht auch untereinander. Oder stehen wir zueinander, wenn es mal eng wird. Auch wenn wir wirklich einen totalen Abis gemacht haben, versteht ihr, das können wir. Die Christen, die machen totalen Blödsinn, totalen Abis. Wenn das Leute sind, Mitglied sind von meiner Gemeinde, von unserer Gemeinde. Ja, dann kann das ein bisschen peinlich sein, einerseits. Aber die Frage ist, stehen wir denn auch zueinander? Oder gehen wir dann hinterher tratschen? Die hat halt wieder, der hat halt wieder, und wenn die nicht hätten, und wenn diese nicht hätten. Und ich habe es schon immer gesagt, und schaut, was er wieder macht. Und ich habe schon gern gedacht. Das sind so Killer. Bundesbeziehungskiller. Und das Tragische ist eigentlich, wenn man so redet oder so handelt, man schneidet sich selber vom Segen, man schneidet sich selber vom Erbe ab, das in diesem Haus eigentlich wäre. Warum ist der Elimelech und Naomi mit den beiden Söhnen nach Moab gegangen? Weil Hungersnot war. Was heisst, woher sie kommt? Nein, vorher. Bethlehem, ja, was heißt Bethlehem? Brothaus, das Haus, wo Brot ist. Und wieso geht die weg vom Brothaus? Ja, dort ist ja Brot, das ist nicht nur ein Wort. Das hat hier eine geistliche Bedeutung. Dort wird Brot ausgeteilt. Wieso geht die weg von diesem Brothaus? Ja, weil es einfach im Moment kein Brot hat in diesem Brothaus. Es ist eine Hungersnot, da wird keine Nahrung ausgeteilt. Jetzt laufen sie weg von dem Ort, wo Brothaus heisst. Nur weil es im Moment gerade nicht so viel Nahrung dort gibt und sie gehen in ein Land, das wie heisst? Moab. Und was heisst Moab?
Vaterlos.
Vater verachtend. Und was erleben sie dort? Tod. Die Väter sterben alle. Sie kommen unter den Fluch, sie kommen unter den Geist von der Vaterlosigkeit, von dieser vaterverachtenden Kultur, mit der Wirkung, dass der Vater stirbt. Und wo die beiden Söhne heiraten und auch Väter hätten wollen werden, sterben sie auch. Also Vaterschaft wird abgewürgt unter einem Geist von Moab. Das ist ein geistliches Bild hier. Dann haben sie gehört, dass es wieder Brot hege im Brothaus. Und sie wieder zurückkommen. Und sie wieder dorthin zurückgegangen und es ist etwas Gewaltiges passiert im Leben von der Ruth. Durch das, dass sie die Bundesbeziehung hat, nicht nur verbal zum Ausdruck gebracht. Orpa hat es gleich gesagt, am Anfang hat es gehört. Es braucht eine Beharrlichkeit und es braucht auch eine Opferbereitschaft. Geh denn mit jemandem mit, wo du die Kultur nicht kennst, wo du die Sprache nicht kennst, wo du niemanden kennst, wo du keine Freunde hast, keine Bekannten hast. Die hat alles aufgegeben, weil ihr die Bundesbeziehung zu der Naomi wichtiger war als alles, was sie jetzt aufgibt. Das kostet den Preis. Aber es hat ein Segen zur Folge. Die Ruth ist durch das eigentlich gerettet worden. Sie hat Anteil bekommen an dem Segen, der in diesem Haus ist. Sie hat Anteil bekommen an dem Erbe, der in diesem Haus ist. Und sie hat sich später dann mit dem Boas verheiratet und sie hat einen Bub bekommen, der hat Obed geheissen. Der Obed hat den Isai gezeugt und der Isai ist der Vater von David gewesen, der später König über Israel ist worden. Sie ist also die Urgroßmutter vom König David gewesen. Und wenn wir nachher die Stammlinie noch weiter verfolgen, kommt dann irgendeinmal Jesus. Die Ruth ist in der Stammlinie von den Vorfahren von Jesus. Also vom eine fremde, ausländische Frau, genau, die nichts mit dem Bund, nichts mit dem Gott einfach zu tun hat. Und sie wird nicht einfach irgend auch noch ein Mitglied so ein bisschen von dieser, von diesem Volk, sondern sie wird, sie tritt rein in das Erbe. Sie hat Anteil an diesem königlichen Erbe und wird zur Trägerin von diesem königlichen Samen, wo letztendlich der Messias vorbringt, wo Christus vorbringt. Amen? Also wenn du Bundesbeziehungen lebst, nicht nur siehst, sondern sie lebst, wirst du jemand, der Christus vorbringt. Nicht nur in dir selber, sondern auch in all denen, wo du Samen weitergibst, wo du die DNA, das Erbe weitergibst, hat Potenzial, dass Christus sichtbar wird. Das ist ein geistliches Geheimnis, ein geistliches Prinzip. Es geht hier nicht nur um irgendeine historische Geschichte. Und jeder, auch wenn er nicht Anteil hat an diesem Volk, kann da reinkommen in das Volk. Das ist ja die gute Nachricht. Das ist vorher irgendjemand jüdisch. Also ich bin es nicht. Ich habe keinen Anteil am jüdischen Volk. Ich bin nicht vom Natürlichen her jüdisch irgendwie geprägt. Aber weil ich Christus in mir aufgenommen habe, weil ich mit ihm den Bund geschlossen habe, bin ich reingezügelt, rausgerüft worden, sozusagen aus diesen Völkern, reingezügelt worden in das Volk von Gott innen und habe jetzt auch Anteil an diesem Erbe, habe auch Anteil an diesen Segnungen und habe auch das Potenzial, dass durch mich durch das Segen, das Erbe, die Gnade kann weitergehen und andere kann anstecken, dass die auch wieder dazu da werden können. Amen. Und Ruth ist ein geniales Beispiel. Und in dieser Art, wie wir eben Bundesbeziehungen leben, wo dort das Ehren voneinander, das ist ganz eine wichtige Bundesbeziehungsqualität, nicht die einzige, aber eine wichtige, wenn eine Familie hineingehst und dort sich alle immer nur anbecken und sich alle Schande sagen, ja, ist nicht so anmächelig, oder? Denkst du nicht, oh, da will ich auch Mitglied sein? Mit Kindern immer über die Eltern futtern, dass die alles wieder für blöde Entscheidungen getroffen haben und wie das daneben ist und wie von vorgestern die sind und ist nicht so anmächelig, oder? Aber wenn eine Kultur da ist vom Ehren, eine Kultur da ist von Wertschätzung, von Respekt, und zwar gegenseitig, dann ist man gerne in so einer Familie, ist man gerne in einer solchen Gemeinschaft. Das hat eine ungeheure Anziehung. Und ich glaube, Gott fordert uns raus, in solche Bundesbeziehungen hineinzutreten. Ich möchte noch wissen, was die Namen alle bedeuten. Im Hebräisch, das ist immer spannend. Ja, das hast du noch nicht so lange entdeckt. Das total. Man könnte nur mit diesen Namen ganze Predigten haben, oder? Nomi heisst die angenehme, die süße, die herrliche, die schöne. Oder mein Schatz, meine Freude oder Freundlichkeit. Nomi. Also wenn ihr mal einen Namen braucht, noch für eine Tochter, das ist wirklich eine herrliche Bedeutung, oder? Wie? Genau, ja. Nachher der Elimelech, der ist ein bisschen Hebräisch, dort hört man raus, was das bedeutet. Was ist Melech? Melech ist König. Und Eli ist Gott. Mein Gott ist König. Und jetzt die beiden Söhne. Der Machlon, was heisst das? Machlon heisst krank. Beraubt werden, schwach. Trauern, krank machen, Schmerz verursachen, heimgesucht werden, verwundet sein. Machlon. Und der Kilion, der Anger, der heisst Sehnsucht, Zerstörung, Verbrauch in Ermangelung. Also etwas, wo man eine Sehnsucht danach hätte, aber es wird einem wie zerstört, es wird einem kaputt gemacht. Ein Traum wird einem kaputt gemacht. Das ist krass, was in diesen Namen drin steckt, oder? Wo genau das ja nachher erlebt wird. Und Ruth, was heisst Ruth? Was heisst vielleicht jemand? Das heisst die Freundin. Also im Sinn von einem, also nicht jetzt zwischen Mann und Frau, sondern eben ein Freund in dem Sinn, oder? Also einfach jemand, der zugewandt ist. So wie der David oder Jonathan, das waren ja zwei Männer, die hatten eine Freundschaft. Und Ruth bezeichnet so die Freundschaft, oder? Die Freundin. Und Orpa, die andere Tochter, die heisst, das ist ein bisschen schwierig zu deuten, weil das ein moabitischer Name ist und nicht ein hebräischer Name, da sind sie sich nicht ganz so einig gewesen, da die Schriftgelehrten. Das heisst Hals, Nacken oder Mähne. Und scheint jetzt nicht irgendeinen direkten Zusammenhang zur Geschichte zu haben. Aber anyway, ist gleich aber interessant. Ja. Genau. Ja, Vater, und ich wollte dir danken sagen, dass du uns in eine Bundesbeziehung hineingerufen hast. Ganz persönlich, intim. Und das, weil wir die Bundesbeziehung mit dir haben, wir auch fähig sind, untereinander Bundesbeziehungen zu leben. Auch wenn es nicht in der gleichen Intimität ist und auch nicht soll sein, sind wir doch herausgefordert, gerufen, in Bundesbeziehungen miteinander zu leben. Wir haben die beiden Stellen in der Apostelgeschichte gelesen, wie die erste Gemeinde geteilt hat. Ein Herz und eine Seele war. Und wie das ein ungeheurer Magnet war. Wie das eine ungeheure Anziehungskraft hat auf die Menschen, die dich noch nicht kennt haben. Und Herr, ich habe eine Sehnsucht, dass wir auch hier als Gemeinde können eine solche Kultur entwickeln oder uns schenken von dir, wo die Ehre, das Miteinander, eine Familie sein, so gelebt wird, so zum Ausdruck kommt und nicht nur in Wort, sondern auch praktisch, dass Menschen angezogen werden, dass Menschen dich letztendlich erkennen, weil wir sind die Liebe. Dass sie die in uns erkennen können. Wir bitten dich um Gnade. Wir bitten dich aber auch um Vergebung. Da, wo wir die Bundeswerte auch verletzt haben. Wo wir negativ über andere denkt, über andere geredet haben. Reinige du uns mit deinem Blut, Jesus. Und schenke uns neu einfach die Gnade können zu anderen Ehren und zu achten mit all seinen Fehlern. mit all seinen Unmöglichkeiten, mit all seinem Versagen. Danke, dass du da bist, Geist Gottes, und so über jedem Einzelnen brütest und Offenbarung schenkst.